Die heutige Bibellese steht im 2. Korinther 4, die Verse 6 bis 10 und ist überschrieben mit Leidensgemeinschaft mit Christus. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde.
Ja, danke für deine Güte und danke für dein Wort, Herr. Amen. Ihr Lieben, ich hatte ja in der Predigt vor 2 Wochen die Überlegung von Paulus mit euch geteilt, ob wir eine Gemeinde von Losern und Schwächlingen sind. Die da waren, wissen, wie es gemeint war, dass der Paulus wirklich damit die Gemeinde in Korinth provozieren wollte, die so voll Stolz auf ihre Gaben blickten. Ich habe diese Spannung eigentlich versucht deutlich zu machen. Von den Gaben, mit denen Gott uns beschenkt und die wir einsetzen können, reden wir hier auch oft. Und darum bleibt es in der Spannung, dass wir trotzdem natürlich diese andere Seite in uns gibt, wo wir uns schwach fühlen, wo es uns eben nicht gelingt, auch glaubwürdig zu leben und all das. Und da möchte ich heute anknüpfen, weil genau Paulus das auch tut. Also diese, was er da den Korinthern mitgeben wollte, mit allem Reden von der Liebe, aber auch wo er ihren Stolz in Frage gestellt hat, hat nicht wirklich funktioniert. Es muss danach einen Besuch gegeben haben, wo es richtig geknallt hat und er kriegt dann mit, dass es wirklich er in Frage gestellt wird von den Korinthern. Weil da so andere auftreten als Lehrer oder wichtige Personen, die sich auch wichtig machen und ihn in Frage stellen, wer er denn ist. Weil er eben anscheinend, ja, er hatte gesundheitliche Probleme, davon erzählt er auch ganz offen, eine wahrscheinlich unheilbare Krankheit, aber auch andere Dinge. Und so greift Paulus das auf und er redet dann in diesem Text hier, den wir gerade gehört haben, einerseits von dem Schatz der Herrlichkeit Gottes, der wie ein heller Schein in unseren Herzen ist und aufstrahlt. Diese Kraft ist da, durch seinen Geist, durch unsere Gaben, in all dem. Und andere sollen das auch erkennen, den Schatz der Liebe Gottes und der Geist, mit dem er uns begeistert hat. Aber zugleich redet er von unserer Schwachheit. Dieser Schatz ist verborgen in einem irdenen, also in einem nicht so wertvollen Gefäß. Irden meint im Grunde so ein Tongefäß, ne? Sowas wie das hier. Das war damals schon nicht besonders wertvoll, sondern wertvoll waren Gefäße aus Edelmetallen. Also ein nicht wertvolles und auch zerbrechliches Gefäß. Paulus redet da von sich selbst, wie gesagt, von der Krankheit, er redet auch von Schweren, was er durchgemacht hat, von Verfolgung, von Gefängnis und all den Dingen. Aber interessant ist, dass es aufgefallen, er redet eigentlich von sich, aber sagt immer wir. Wir werden verfolgt, wir werden und so weiter. Ja. Weil er nimmt die Gemeinde mit hinein und sagt, das ist ein Teil unseres Christseins. Wir sind nicht immer die Siegertypen, die über allem stehen. Und ich denke, das gilt auch für uns. Bei allem Guten, was wir erfahren, wir wissen um das Zerbrechliche in unserer Persönlichkeit, oder? Wir wissen um das, wo wir leicht angreifbar sind. Wo wir Angst haben vor Kritik, weil es einen wunden Punkt treffen könnte. Wenn der andere unseren Schwachpunkt erkennt. Wir wissen um das, wo wir uns eben nicht stark fühlen. Und vor allem, wenn der andere darauf hinweist. Und das war schon ein Teil der Problematik damals, dass die Gegenspieler von Paulus, die da auftrat in der Gemeinde, sagten, na, wie das, ob das nun mal stimmt, was der sagt, ne? Warum hat der selbst nicht so viel zu bieten? Scheint schwach zu sein, sogar krank. Da waren andere Bereter, also konnten besser reden, strahlender. Manchmal sehen wir uns, glaube ich, schon nach so einem starken, strahlenden Christen. Und gerade bei so Evangelisationen, wenn also das verbreitet wird, so Veranstaltungen, da werden ja oft so Vorzeigechristen auch irgendwie auf die Bühne geholt, oder? Habt ihr vielleicht alles schon mal erlebt, zumindest die Eltern von uns, ne? Ist ja nicht mehr so das Format, was so häufig vorkommt. Wird also einer, besonders guter Sportler, wird dann so auf die Bühne geholt, ne? Und dann sagt man, oh, der ist Christ, oh, super. Ja. Haben wir auch hier schon gemacht, haben wir so Filme gezeigt von so Fußballspielern, die Christen sind und davon auch reden können. Und sagen können, ne, die können Tore schießen und sie sagen, die Kraft gibt mir Jesus. Und wir hatten auch gerade letztes Jahr, ne, habe ich dann dieses Beispiel gehabt von diesen sehr erfolgreichen Sängern, den O-Bros, die wirklich auch in den weltlichen Charts sind, ne, so zwei junge Kerle, aber eben sehr von ihrem Glauben reden können und sehr cool sind mit ihrem Rap und so. Ne? Und das finde ich auch toll, wenn man sowas auch nutzen kann. Aber das scheint nicht die Regel zu sein. Nicht alle Christen sind erfolgreich und schön und berühmt. Oder, na gut, wenn ich mich so umgucke, ein paar Schöne gibt es ja schon noch bei euch. Ne? Aber nicht alle, anscheinend. Wenn ich, ja, mit erfolgreich wird es schon schwieriger, oder? Mit berühmt, naja, wohl eher Durchschnitt. Wir sind alle Menschen mit Schwächen, ich schließe mich ein. Nöten, Sünden, ich schließe mich ein. Und darum bin ich ein bisschen skeptisch mit diesen Vorzeigechristen. Manchmal sind die auf andere Weise hässlich. Wenn sie auf einmal, und das habe ich eben auch schon bei Fußball erlebt, wenn die auf einmal, ne, trotz ihres Glaubens eine Arroganz oder Rücksichtslosigkeit an den Tag legen, ne, das ist das mit der Beobachtung, Thomas, ne? Da denkt man, der hat doch letzte Woche von seinem Glauben erzählt und dann macht der so einen Foul, wie kann das denn sein, ne? Peinlich dann, besonders. Das kann nach hinten losgehen. Und der will Christ sein, und das haben wir vielleicht manche von uns auch schon erlebt, ne? Wenn wir davon von unserem Glauben offen reden, dass sie sagen, und du willst Christ sein und machst dann sowas hier? Das, finde ich, schlimmste Beispiel ist das, was Mahatma Gandhi mal deutlich gemacht hat. Der ja in seinen Gedanken, ne, für die, die das wissen, war in Indien, hat ja gegen die Kolonialmacht wirklich gekämpft, aber mit einem absolut gewaltlosen Widerstand. Und dieser Gedanke, der kam ein Stück aus dem Hinduismus, aber genauso stark hat ihn das Beispiel Jesu geprägt, da, das so zu machen. Ja, so dieses Ahimsa-Prinzip, das ist eine Mischung aus beiden Religionen. Und er hat Jesus als sein Vorbild benannt. Und so hat ihn mal ein Reporter gefragt, ob er nicht eigentlich eher Christ wäre. Und da hat Gandhi gesagt, und das kann einen bis ins Mark treffen, dass er damals gesagt hat, er würde wohl Christ werden, wenn die Christen nicht wären. Er würde wohl Christ werden, wenn die Christen nicht wären. Und das hat er ja wirklich erlebt in Indien, die englische Kolonialmacht, ne, die wirklich die Sau rausgelassen hat, die wirklich mit Gewalt die indische Bevölkerung unterdrückt hat. Ne. Immer wieder wurden Leute, die Widerstand leisteten, auch gewaltlos Widerstand leisteten, zusammengeprügelt und in einem Fall sogar wurde eine riesige Demonstrationsmenge einfach drauf losgehalten. Und Hunderte sind zu Tode gekommen, also mit Gewehren draufgehalten. Das war ein Extremfall, aber ich frage mich, wie oft Menschen vom christlichen Glauben abgeschreckt sind wegen uns Christen. Natürlich kann man das erklären, wir sind nicht besser. Wir haben unsere sündigen Seiten, wir sind nur besser dran. Aber doch auch das ist schon wieder so ein Spruch, oder? Ob das verstanden wird? Es ist so, als ob der Schatz in irdenen Gefäßen ist. Wenig glänzend, manchmal sogar hässlich. Auch wenn wir uns bemühen, im Sinn Christi zu leben, trotzdem sind wir nicht oft nicht so toll. Sondern eben manchmal auch nicht schön und manchmal ziemlich zerbrechlich. Und diese Zerbrechlichkeit wird uns ja immer wieder vor Augen geführt. Mit jeder Krankheit, mit jedem Todesfall, den wir haben in unserer Umgebung. Aber sogar mit jedem Versagen, trotz unseres Glaubens. Das ist Teil unseres Lebens, unserer Wirklichkeit, das ist so. Und wir müssen auch das andere sehen, dass so vieles in dieser Welt glänzender ist oder dasteht. Beruflicher Erfolg, Wissen, im Kleinen wie im Großen. Selbst im religiösen Bereich scheint unseren Mitmenschen vieles strahlender. Und so sehr ich mich sehne nach einer Erweckung, nach einem neuen, ne, ich sehe im Moment das andere leider, dass wie viele Menschen es attraktiver finden, sich ein esoterisches Buch in der Buchhandlung zu kaufen. Diese Abteilung da ist in der Buchhandlung immer noch ungefähr gleich dick und gefragt, aber aus der Kirche dann eher austreten. Und wenn schon nicht attraktiver, dann doch in vielem in seinem Dunkel mächtiger. So wenig ist von dem aufstrahlenden Licht Gottes zu sehen in dieser so vielfältigen Dunkelheit dieser Welt. Und ich glaube, ich brauche keine Beispiele bringen. Die haben wir zuhauf. Nein, stopp. Ich möchte nicht bleiben bei dieser Lamentoschiene. Denn das stimmt gar nicht. Ich erlebe es oft anders. Zum Glück. Und ich glaube, ihr auch. Ich habe gerade jetzt ein Buch, was meine Frau mir empfohlen hat, nur mal reingelesen, das kam jetzt auch, wurde im Deutschlandfunk vorgestellt, von einem Mensch, der sagte, er hat angefangen, sich mit dem Glauben zu beschäftigen, weil er so eine intellektuelle Diskussion erlebt hat. Da waren so ein Politologe und so ein Philosoph, aber auch ein Theologe war da auf dem Podium. Und die haben dann sehr hochtrabend diskutiert über alle möglichen Themen, so gesellschaftlich, individuell, was so Entwicklung ist. Und dann kam sie auch auf das Thema Tod. Und die haben unglaublich beredt diskutiert. Und dann sagte dieser Theologe auf einmal einen Satz. Was Sie hier sagen, das ist sehr schlüssig. Aber am Bett eines Sterbenden ist es anders. Ja, aber am Bett eines Sterbenden ist es anders. Da helfen uns keine hochtrabenden Worte. Und das andere Beispiel, was meine Frau jetzt gerade erlebt hat. Mitten im Alltag, ne, kommt sie ins Gespräch mit jemand, die sagt, meine Schwester ist gerade gestorben und die Kinder wollen sie nicht beerdigen. Es soll keine Beerdigung geben. Ja. Was für ein Schmerz. Und offenbar ist dann ein offenes Ohr und sie darf sie in den Arm nehmen und sie darf für sie beten. Keine Frau, die besonders häufig in die Kirche geht. Ja. Aber es ist diese Begegnung und es ist dieser Moment. Ja. So können wir viele Momente nennen, die kleinen und manchmal auch die großen. Wenn da am Freitag, wie viel tausend waren es auf dem Marktplatz waren? 4.000 oder mehr, 5.000, ja. Die sagen, wir wollen ein Zeichen setzen gegen den Hass. Und die sich zu viel mehr Tausenden landesweit versammeln für Demokratie und Vielfalt. Ja. Das sind das für mich Hoffnungszeichen. Auch wenn man fragt, bringt es das? Und diese Frage ist natürlich immer auch berechtigt. Was bringt das? Aber hindert uns das am Leuchten, dass die Dunkelheit so stark ist, dass wir zwar solche Beispiele benennen können, aber die anderen Beispiele so viel stärker scheinen? Ist es nicht doch naiv, dass ich meine, ich kann mit meinem kleinen Leuchten was ändern? Ist es eher so ein Kinderglaube wie in diesem Kinderlied? Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte tun, werden sie das Gesicht der Erde verändern. Ja, das ist ein Lied und diese Zeichen habe ich auch in diese Richtung gerade benannt. Aber ist dieser Gedanke nicht trotzdem immer da? Ist es nicht doch irgendwie kindlich, naiv? Und das steckt doch auch ein bisschen hinter diesem Unwort Gutmensch. Ja, das immer wieder gern gebraucht wird. Dieser Vorwurf, das sind ja Menschen, die nur an das Gute glauben. Tatsächlich, es wäre naiv, wenn ich die Sünde nicht berücksichtige, das Böse, das Hässliche, im geistlichen Sinne Hässliche, das so viel Raum in dieser Welt einnimmt. Und es ist genauso naiv, wenn ich nicht sehe, dass auch mein Lebensgefäß eher so eins ist. Ein irdenes Gefäß, ein mängelhaftes. Ja, in den letzten Jahren hat sich vieles in dieser Welt zum Schlechteren verändert. Und ich bezweifle, dass wir das wirklich ändern können. Trotzdem ist die falsche Schlussfolgerung zu meinen, wir könnten nichts tun. Ich denke, es ist gut, einen realistischen Blick zu haben. Und ich glaube, dass der biblische Glaube, da bin ich sogar sehr sicher, dass der biblische Glaube sogar einen realistischen Blick ermöglicht. Wir wissen, aus unserem Glauben heraus, dass wir die Welt nicht zum Paradies machen können. Das Paradies haben wir verloren. So steht es auf den ersten Seiten der Bibel. Ja? Wir leben in einer gefallenen Welt, von Gott abgefallenen Welt. Das ist so. Und wir müssen uns gerade als Glaubende nicht dieser Illusion hingeben, wir könnten die Welt zum Paradies verändern und zum Paradies machen. Ja. Und doch gilt das andere. Wir kommen von Weihnachten her und die Epiphaniaszeit ist ja im Grunde noch Weihnachtszeit. Ja? Und jeder Weihnachtsbaum erinnert uns daran, ich habe darüber mal gepredigt, ne? Es erinnert uns an den Paradiesbaum. Darum die roten Kugeln. Eigentlich, wenn da Kugeln dran hängen, müssen die rot sein, weil es um die Äpfel des Paradiesbaums geht. Wir haben das Paradies verloren, aber es heißt in diesem klassischen Weihnachtslied, heute schleust er wieder auf die Tür zum ewigen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehre und Preis. Das heißt, was passiert durch das, was Jesus getan hat? Die Welt wird nicht zum Paradies, aber er schließt diese Tür wieder auf. Ja, und es ist, als ob wir eine offene Tür haben. Und das, was Gott wollte mit dieser Welt, es scheint, wie ein Licht durch die Tür scheint in diese dunkle Welt. Und wir wissen, das ist das, was Gott gewollt hat. Und darauf dürfen wir zugehen und dürfen im kleinen Schritte gehen, weil Jesus sein Erlösungswerk begonnen hat. Weil durch ihn Gottes ewige Liebe in diese Welt hineinstrahlt. Wir dürfen wissen und glauben, dass Gott trotz allem seinen Plan mit dieser Welt hat und dass er diesen Plan mit uns verwirklichen will. Aber in dieser Spannung, dass wir es letztlich nicht wir machen können. Und in dieser Spannung, dass dieses Licht, was aufstrahlt, eben im irdenen Gefäß ist, in einem zerbrechlichen Gefäß. Der Schatz ist verborgen. Und doch soll er hervorleuchten. Wie? Wie erkennen wir den Schatz der Herrlichkeit Gottes? Wie kann er denn hervorleuchten? Paulus sagt, durch uns. Durch uns entsteht die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und das ist so. Tatsächlich, die Herrlichkeit Gottes ist nicht nur in unserer Welt verborgen. Sie war auch in Jesus Christus verborgen. In ihm war Gott in dieser Welt. Und da scheint etwas durch von dieser Herrlichkeit Gottes in den Wundern, die Jesus getan hat. Und doch war er Mensch in aller Schwachheit. Es war gerade seine Versuchung, allen seine göttliche Macht zu zeigen. Das hat der Teufel von ihm gewollt, nicht Gott. Und letztlich war sie verborgen, die Macht Gottes, in der Zerbrechlichkeit dieses Lebens. In der Schwäche, die das Leid auf sich nimmt. Aber, und so sagt Paulus in diesem Text, gerade da, in der Schwäche, im Leid, in der Verletzlichkeit, nein, sogar in der äußersten Verborgenheit dieser Herrlichkeit Gottes, im Tod, gerade da wird sie erkennbar. Gerade da, in der äußersten Schwäche, wird die Kraft Gottes deutlich, in der Ohnmacht seiner Macht. Hier ist der Schatz Gottes, inmitten dem so zerbrechlichen Gefäß des Lebens. Jesus, der an dem Bösen zerbricht und gerade so seine Macht bricht. Und so müssen wir sagen, Jesus, der scheinbar an dem Bösen zerbricht und so seine Macht bricht. Weil das Böse davon lebt, dass man das Böse meint, mit Bösem zu bekämpfen. Aber Jesus geht diesen anderen Weg der Ohnmacht. Und so gerade bricht die Macht des Bösen. Und das wird an Ostern deutlich, dass Gott Jesus ins Licht setzt. Aber es gilt schon ab Karfreitag und es gilt schon da. Es gilt, dass gerade in dieser Zerbrechlichkeit dass die Kraft der Liebe durchscheint. Und es gilt nicht nur für Jesus, es gilt für jeden, der ihm nachfolgt und bereit ist zu dieser Leidensnachfolge, bereit ist, zu seiner Verletzlichkeit zu stehen und zu seiner Schwäche. Und das wurde in der letzten Woche deutlich. Jetzt ist es wieder ausgegangen. Reingeatmet. Dass das Licht hier nur aus diesem Tongefäß scheinen kann, weil es zerbrechlich ist. Ja? Nur dadurch kann das Licht herausscheinen, durch die Zerbrechlichkeit. Ob das hier stehen bleibt? Sonst merken wir die Zerbrechlichkeit gleich. Ja? Ja? Gerade in der Zerbrechlichkeit. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu in unserem Leib, sagt Paulus. Das ist zum Glück bei den meisten von uns nicht unsere Lebenssituation. Aber es wird immer wieder Momente geben, wo wir es so spüren. Ja. Allerdings sind wir ganz gut darin, diese Zerbrechlichkeit zu verbergen. Im Bild gesprochen, wir haben dieses irdene, zerbrechliche Gefäß manchmal ganz schön hübsch lackiert, ne? Damit es schöner aussieht. Wir haben es glänzend gemacht, sodass keiner sieht, wie zerbrechlich es ist. Wenn einer fragt, wie geht's, dann sagen wir gut. Egal, wie es uns geht. Glauben wir wirklich, dass wir jemanden durch unsere Stärke beeindrucken können? Nochmal zurück zu diesem Fußballbeispiel. Ich finde es stark, wenn so ein Fußballer ein Tor schießt, ne, und weil er Christ ist, sein T-Shirt hochreißt, ne, wo dann Jesus draufsteht. Ist inzwischen, glaube ich, verboten, ne, aber es passiert immer wieder. Noch stärker finde ich, wenn ein israelischer Fußballer, wie vor anderthalb Wochen passiert, in der Türkei, ne, als Profifußballer spielt und nach seinem Tor, war es ein T-Shirt oder war es so ein Armband, wie auch immer, zeigt in die Kamera, wo 100 draufsteht. Warum 100? 100 Tage, ne, seit dem 7. Oktober. Ja. Und sagt, er nimmt damit Anteil an dem Leiden der Geiseln, die immer noch zum Großteil in Geiselhaft sind. Er nimmt Anteil an diesem Leiden seines Volkes und zeigt es öffentlich. Mit der Konsequenz, dass er verhaftet wird in der Türkei und ausgewiesen wird, seinen Job verliert und hätte vielleicht noch Schlimmeres passieren können. Ja. Das finde ich noch beeindruckender. Oder noch beeindruckender finde ich einen Gerald Asamoah, den kennen von euch Jüngeren wahrscheinlich keiner mehr, oder? Der war der erste Schwarze in der deutschen Nationalmannschaft, weil er eben die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen hat. Hat lange bei Schalke gespielt. Das ist ja auch ein Beispiel für Zerbrechlichkeit oder Schwäche, aber Jörg ist ja jetzt nicht hier, aber okay. Aber das ist nicht, das meine ich nicht den Punkt, sondern dass die Gerald Asamoah, inzwischen ist er gehört er zum Trainerstab von Schalke, vor ein paar Jahren, als er seine aktive Karriere an den Nagel gehängt hat, in einem der letzten oder wahrscheinlich in dem letzten Interview gesagt hat, da hat er erzählt, nicht von seinen Erfolgen, sondern er erzählt, wie durch seine Herzschwäche, ja, es auf Kippe stand, ob er seinen Profifußball nicht an den Nagel hängen muss, von einer längeren Krankheit und wo wirklich er gerungen hat damit, mit diesem Gefühl, jetzt muss ich alles aufgeben. Und hat davon erzählt, wie da in der Situation, wo er dachte, alles, wofür er lebenslang gekämpft hat, ist jetzt nicht mehr, wie da der Glaube ihn getragen hat. Das finde ich tatsächlich beeindruckender. Ja. Und wir selber? Ich denke, natürlich ist es schön, wenn wir mit einem Erfolg glänzen. Und da darf sich manchmal auch Stolz und Dankbarkeit mischen. Aber natürlich sollten wir um die Gefahr wissen, ne, dass wir vergessen dabei, dass unsere Kraft von Gott ist, wenn wir uns etwas Gutes gelingt und nicht von uns selber. Aber wie gesagt, wichtiger finde ich das Umgekehrte. Wenn es uns nicht gut geht, wenn unsere eigene Kraft am Ende ist, wir unsere Zerbrechlichkeit merken, dass sich gerade da Gottes Kraft zeigt. Paulus sagt, wir sind bedrängt von allen Seiten und doch nicht von Ängsten überwältigt. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Und wir sind nicht verlassen, das gilt. Und das dürfen wir erfahren. Das heißt nicht, dass ich bete und alles ist gut, sondern das gibt es auch. Das durfte ich auch schon erleben. Aber das andere, dass ich Gott meine Not hinlege und meine Schwäche und was auch immer und dieses höre, ich bin da und spüre, wie sein Licht in mir mich erfüllt, sein Licht der Hoffnung mich erfüllt. Und darum glaube ich, dass wenn du dich auch manchmal wie ein zerbrechliches Gefäß fühlst oder gar wie ein zerbrochenes, dass Gott sagt, gerade daraus kann der Schatz leuchten, da wird die Herrlichkeit Gottes offenbar. Herrlichkeit meint nicht nur schön, alles super, sondern das Wort Herrlichkeit heißt im Griechischen Doxa. Und Doxa meint Herrlichkeit im Sinne von glänzend, aber es meint vor allem Klarheit. Ja? Doxa meint Klarheit. Das heißt, in dem, was auch nicht herrlich ist, kann trotzdem etwas klar werden. Mitten im Leid und Dunkel dieser Welt kann es Erkenntnis der Klarheit Gottes geben, weil hier seine Kraft klar wird, offenbar wird. Ein Schatz, eine Kraft, die mich trägt und eine Kraft, in der ich andere tragen kann. Und das ist auch das Entscheidende, die entscheidende Antwort für mich in Bezug auf das Leiden, das Dunkel und alles, was auf uns zukommt. Ja? Die darin besteht, wie wir mit dem Leid umgehen. Das will ich zu sehen, und das durfte ich viele hundert Male zu sehen, wenn ich Menschen beistehe in ihrem Leid, wie da eine Kraft hineinkommt, die über das geht, was ich sagen oder geben kann. Dass das Gebet immer noch eine größere Dimension eröffnet. Und hier zeigt sich für mich die Klarheit Gottes, wie sie im Angesicht Jesu Christi zu entdecken ist. Dass Menschen Hoffnung erfahren, weil sie spüren, sie sind bedrängt, aber nicht verlassen. Und das will aus uns herausleuchten, dass wir Anteil haben am Sterben und am Leben von Jesus Christus. Amen.